Der kluge und der dumme Bauherr. Zwei Männer bauten je ein Haus. Sie schachteten die Grube aus, so wuchs durch Fleiß der eigenen Hände der Traum der eigenen vier Wände. Zu jener Zeit in jenem Land war Stahl, Beton noch unbekannt, auch ging das ohne Bauantrag und ohne Kostenvoranschlag. Wie es ihnen kam, grad in den Sinn, so stellten sie das Bauwerk hin. Heute würde das wohl nie was werden, ganz ohne Antrag an Behörden. Viel Steine wurden aufgeschichtet und Balken wurden aufgerichtet, was der Stabilisierung nutzt. Die Häuser wurden schön verputzt und dann mit Kalk noch weiß bemalt. Dann waren sie fertig und bezahlt, denn der Kredit mit Langzeitbindung ist eine spätere Erfindung. Da stehen die Häuser neu, adrett, Geranien auf dem Fensterbrett. Man muss auch nicht mehr lange warten, dann grünt und blüht rundum im Garten. Die Einweihung ist fast gleichzeitig und man besucht sich gegenseitig. Man plaudert stolz und bauerfahren, wie schwierig doch die Zeiten waren, wie man es geschafft mit diesem ganzen Projekt und auch mit den Finanzen. Da stellt sich raus, dass jene beiden an einem Punkt sich unterscheiden. Es sprach der Häuslebauer A: Mein Haus steht nicht durch Zufall da, wo es jetzt steht. Ich dachte, stell's doch lieber auf gewachsenen Fels, wo es sicher steht und gut und fest und sich durch nichts erschüttern lässt. Der Bauherr B. hat nur gelacht. Die Mühe habe ich mir nicht gemacht. Ich habe mein Haus auf Sand gestellt. Ich glaube, dass das genauso hält. Als wir die Fundamente machten, war es da viel leichter auszuschachten. Auch steht der linke Seitenflügel dadurch am Rand von einem Hügel. Die Aussicht ist dort wunderschön, man kann bis weit nach Süden sehen. Da mache ich mir noch eine Terrasse, wo ich mich abends bräunen lasse. So schwärmt Herr B. vom Haus und denkt, A. habe eine Chance verschenkt und wegen der Lappalie nur der geologischen Struktur. Nachdem die Häuser eingeweiht, begann schon bald die Regenzeit. Es nieselte zunächst, es floss, es prasselte herab, es goss, es regnete ganz ungewöhnlich, es stürzte fast schon sintflutähnlich und spülte mit sich fort den Sand, auf dem Haus B. seit kurzem stand. Auch blies ein kräftiger Orkan das Häuschen von der Seite an. In diesen wütenden Gewittern, da spürt Herr B. die Wände zittern, auch zeigen sich bald erst Risse infolge dieser Regengüsse. Raus, nichts mehr weg, das Haus stürzt ein, muss er das Tosen überschreien. Kaum sind sie aus dem Haus geflohen, ereilt es dieses Schicksal schon. Der Sand trägt nicht mehr das Gewicht und das Gemäuer fällt und bricht. Das Dach stürzt krachend mit dahin und auf das fällt noch der Kamin. Entsetztes Schreien und Gewimmer, das schöne Haus ist nur noch Trümmer. Draus ragen Balken und ein Brett wie Rippenburg am Skelett, erzählt die Häupter seiner Lieben, zum Glück sind alle heil geblieben. Der Nachbar A., der zeigt Erbarmen. Bald sieht man sie in seinem warmen und sicheren Haus am Feuer hocken. Sie werden langsam wieder trocken. Froh werden sie noch lange nicht. Herr B. noch öfter traurig spricht, ach, hätt um alles in der Welt ich doch mein Haus auf Fels gestellt. Sein schönes Haus war nur noch Dreck, die Kraft verbraucht, das Geld war weg, so dass von allem, was ihm lieb, nur noch die Aussicht übrig blieb, die schöne Aussicht weit ins Land, wenn er auf der Ruine stand. So geht's, sagt Jesus, jenem Mann, der meine Worte hören kann, der sie zwar klar vernommen hat, sie werden aber nicht zur Tat. Wer aber tut, was Gott gefällt, der hat sein Haus auf Fels gestellt. Ich dachte schon, es wäre ein Gespenster, da waren es nur die oberen Fenster. Gut, der Schatz im Acker. Es war einmal ein Tagelöhner, der wünschte sich das Leben schöner. Was er verdient mit Mühe und Not, das reichte kaum fürs täglich Brot. Er hat gepflügt, gemäht, gedroschen und kriegte dafür ein paar Groschen. Doch weil der Winter erst erschien, gab's auf dem Land nichts zu verdienen und seine Frau und auch die Kleinen, vier an der Zahl, die mussten weinen, weil sie in ihrer winzigen Hütte an Kälte und an Hunger litten. Heute gab es Arbeit für den Mann. Der Gutsbesitzer stellt ihn an, der ihn als treu und fleißig kannte und drum auf seine Felder sandte. Dort sollte er den Acker pflügen, um seinen Tageslohn zu kriegen. Er spannt die Ochsen vor dem Pflug. Die haben einen starken Zug und reißen langsam, aber wacker sehr tiefe Furchen in den Acker. Wie er so gründlich fleißig pflügt, er plötzlich einen Schrecken kriegt. Na, nun spricht er, was war denn das? Mir war, als hakte irgendwas. Er hält die Ochsen an und guckt, weshalb der Pflug gerade so geruckt, wo seine Pflugschar dran gerammelt. Eine Kiste ist es, halb vergammelt. Und aus dem Spalt, den ungewollt die Pflugschar riss, da blinkt es Gold. Ein Schatz. Den muss ein Mensch vergraben, versteckt und zugeschüttet haben. Vielleicht brachte er in schwerer Zeit hier nur sein Gold in Sicherheit, damit es vor einem fremden Heere, vor bösen Räubern sicher wäre. Zwar ward sein Gold ihm nicht genommen, doch er ist dabei umgekommen. Dass es hier was zu finden gab, dies Wissen nahm er mit ins Grab. Nun stößt ein armer Landarbeiter auf Ringe, Broschen und so weiter und ist von dem, was er erblickt, zutiefst erschrocken und entzückt. Und während ihm der Atem stockt, hat er sich vor das Loch gehockt, sodass sich seine Augen weiden an Münzen, Ketten und Geschmeiden. Er dachte bei sich, in 1000 Jahren könnte ich wohl solchen Schatz nicht sparen. Ein Zehntel dieses Goldes bloß, ich wäre alle sorgenlos. Ich müsste keinen Hungerdasein fristen mit einem dieser Amethysten. Nur wenige der goldenen Sachen, die könnten vieles möglich machen bei meinen Kindern, allen Vieren. Sie könnten in Athen studieren. Das Schönste von den goldenen Dingen wird meine Frau euch gerne bringen. Was wäre sie glücklich, wenn sie hätte so eine schöne Perlenkette. Und ich müsste mich nicht mehr plagen, könnte vornehme Gewänder tragen, ich könnte zu Hause im Sessel sitzen und müsste weder frieren noch schwitzen. Vom Gutsherrn kaufte ich mir die gute, schwarzbraune, neugeborene Stute, denn wie der Wind kann die schon rennen. Ich würde sie Mercedes nennen. So stand vor seinem geistigen Blick die goldene Zukunft und das Glück, und es berauschte ihn, indessen er hat das Gold noch nicht besessen. Der Gutsherr müsste es bekommen, denn ihm gehört's genau genommen, weil dieses Jahr sein Acker ist. Aus ist der Traum, nein, so ein Mist. Doch halt, nur mal so vorgestellt, ich kaufte dieses ganze Feld, ich würde zum Eigentum auch haben den Schatz, der in dem Feld vergraben. Und voller Geistesgegenwart hat er das Loch schnell zugescharrt. Er sagte zu den Ochsen, hü, und stark und stetig zogen sie, der Mann in ruhiger Bewegung, wenn auch voll innerer Erregung, er pflügt zu Ende das Geviert des Ackers, als sei nichts passiert. Dann spannte er die Ochsen aus und ging mit seinem Lohn nach Haus. Nun aber wurde er aktiv. Er sprach mit seiner Frau und lief zum Markt, um alle seine Sachen, die er besaß, zu Geld zu machen. Er räumte unter dem Gejammer der Kinder alles aus der Kammer, die Möbel, Bettzeug und die Kleider. Das brachte nicht genügend, leider. Die Leute dachten, der ist irre, verscherbelt auch noch sein Geschirr. Dann hatte er schon binnen Stunden einen Käufer für das Haus gefunden. So haben sie die erste Nacht arg frierend unterm Baum verbracht. Der Mann, weil all das nicht genug, 12 Schuhe noch zum Pfandhaus trug, dann ging er barfuß und in Lumpen, um alte Freunde anzupumpen. Trotz all dem, was er nun entbehrt, fühlt er sich frei und unbeschwert. Er gab es gern und freudig hin, denn all das hatte einen Sinn. Nun trug er Bargeld in den Händen, die Börse musste er verpfänden. Er kaufte jenes Ackerstück und die Familie schwamm im Glück. So sagte Jesus, Gottes Reich ist einem Schatz im Acker gleich. Man findet ihn und muss ihn haben. Gern gibt man alle anderen Gaben, die man besitzt, für diese hin, für einen ewigen Gewinn. Kann man vielleicht noch ein klein bisschen zurückdrehen, es dröhnt manchmal, ein klein bisschen zurück. Also Sie wissen ja wahrscheinlich als Bibelleser, dass das nur ein Vers ist im Neuen Testament. Bei mir ist es nur ein bisschen länger geworden, aber das ist ja sicher auch nicht schlimm, denn sind ja erfundene Geschichten, die einfach etwas sagen. Dann kann man ruhig ein bisschen dazu dichten. So, wenn ich da ein bisschen dichter rangehe, geht es vielleicht auch. Ist es so gut? Ja. Zu leise. Ja, der Unterschied war sehr groß jetzt. Also ein bisschen, ja, so vielleicht, ja, so könnte es gehen. Ja, da dröhnt auch nichts. Na, wir werden es dann noch hinkriegen. Und die Bibelkenner und Ihnen wissen sicher auch, dass dahinter gleich das Gleichnis von der kostbaren Perle steht. Auch nur sehr kurz, ist bei mir auch ein bisschen länger geworden, das lese ich Ihnen jetzt noch. Ein Mann mit einem Sammeltrieb, der hatte edle Perlen lieb. Wie andere Leute Steine horten, die sie gefunden aller Orten, Antiquitäten, Schiffsmodelle, Briefmarken, Münzen, Tigerfelle, auch Tassen, Blumen, flach gepresst, was immer sich auch sammeln lässt. Und wenn so ein Objekt Sie sehen, dann müssen Sie es sogleich erstehen, wenn immer man es sich leisten kann. So hat auch der besagte Mann, von dem ich hier erzählen will, in aller Heimlichkeit sich still, doch innerlich zutiefst bewegt, eine Sammlung Perlen zugelegt. Darin fand er sein ganzes Glück. Nun, jeder hat so seinen Tick. Da dieser, der Protagonist, ein reisender Geschäftsmann ist, der schon die halbe Welt befahren, mit Schiff, Kamel und Ochsenkarren, hat er, wo er auch eingekehrt, sich gleich nach Perlen umgehört. Und war ein gutes Stück vorhanden, so hat er es sogleich erstanden und wohl verwahrt mit heimgenommen. Zu Hause, wenn er angekommen, hat er, zufrieden und vergnügt, sie seiner Sammlung beigefügt. Er widmete sich seinem Traum allein in seinem Hobbyraum. Hier saß er oft der Welt entrückt, hat seine Sammlung angeblickt, verliebt mit Lupe und Pinzette, als ob eine Perle Leben hätte und das Geheimnis aller Meere in dieser kleinen Kugel wäre. Doch eines Tages kam ein Brief, der in ein fernes Land ihn rief. Ein alter Perlenhändler schrieb, er kenne seinen Sammeltrieb und meine, weil er davon wisse, dass er, der Kaufmann, kommen müsse. Er habe hier ein schönes Stück, vollkommen rund, vollkommenes Glück, so herrlich groß und wunderschön, das habe die Welt noch nicht gesehen. So schrieb es ihm der Juwelier. Man weiß, geduldig ist Papier. Der Mann jedoch glaubt ihm aufs Wort und fährt am gleichen Tag noch fort. Nach langer Reise kommt der Mann bei jenem Perlenhändler an, reicht zur Begrüßung ihm die Hand, betritt, von ihm geführt, gespannt und sehr erregt den hinteren Raum, so wie ein Kind vom Weihnachtsbaum. Der Mann, der alte Juwelier, macht Licht, verriegelt seine Tür, um Unbefugte abzuweisen, nimmt einen Kasten, schwer, aus Eisen, und öffnet ihn mit einem Schlüssel, greift kurz hinein, in eine Schüssel mit schwarzem Samttuch überdeckt, rollt nun das herrliche Objekt. Der Sammler schaut, kann es gar nicht fassen. Es schwindelt ihn, er muss erblassen. Der Atem stockt, das Herz bleibt stehen. Nein, wie ist diese Perle schön. Groß ist die Kugel, hell und ganz vollendet rund, mit mattem Glanz, der silbern dringt aus seiner Tiefe, als ob der Vollmond darin schliefe, als ob die Sterne daraus grüßten, als wäre das Meer, das fernste Küsten seit Jahrmillionen schon umflossen, in dieser Perle eingeschlossen. Der Mann sinkt zitternd in die Knie und weiß nur eins, ich brauche sie. Sein Angesicht noch eben bleich, das färbt sich puterrot zugleich, sein Atem, der noch eben stockte, geht keuchend rasch, das Herz, das bockte, schlägt wild und pocht und ihm wird heiß, er flüstert nur, nennt mir den Preis. Da hört er eine Zahl, voll Grauen, sie hätte ihn fast umgehauen. Zum Glück waren bei den Orientalen nicht sehr verbindlich solche Zahlen. Nun handeln sie, doch immer noch ist diese Zahl erschreckend hoch. Sie wird nur langsam etwas flacher bei ihrem mühsamen Geschacher. Der Sammler merkt, es schmerzt ihn sehr, viel kleiner wird die Zahl nicht mehr. Und ängstlich fragt sich unser Mann, ob er sich sowas leisten kann. Klar, dass er viel verkaufen muss. Er rechnet, denkt und kommt zum Schluss, gesetzt einmal den Fall, wir zögen heran mein ganzes Barvermögen, wenn für die Perlen, meine kleinen, für Haus und Kutsche, Vieh und Scheunen, ich einen potenten Käufer fände und kriegte alle Außenstände, dann könnte es gerade reichen, die Riesenrechnung zu begleichen. Ich tu's, was sollen mir all die Gaben, ich will nur diese Perle haben. Mein ganzes künftiges Sammlerglück liegt in dem wundervollen Stück, sodass nichts anderes mehr ich brauche. Und gerade so kam es schließlich auch. Nun ist das ewige Himmelreich, sagt Jesus, dieser Perle gleich. Es ist von ungeheurem Wert. Und wem das Glück je widerfährt, dass er es für sich gewinnen kann, der gibt gern alles andere dran. So viel mal ein paar Balladen. Jetzt lese ich eine Prosageschichte. Sie können auch gerne mal unterbrechen oder was fragen, wenn Sie möchten, oder Verbesserungsvorschläge machen oder irgendwas. Also ich bin für alles offen. Ka Karl ist kein Raser, aber heute macht es ihm Spaß, den Volvo durch die Kurven zu ziehen, dass die Reifen quietschen. Er selber quietscht zwar nicht gerade vor Vergnügen, aber irgendwie high fühlt er sich endlich wieder Sonne nach wochenlangem Regen. Und ein paar gute Geschäfte hat er auch gemacht, was will er mehr? In sanften Biegungen windet sich die Straße den Berg hinauf, die Schatten großer Ulmen teilen den Asphalt vor ihm in helle und dunklere Flächen. Karl lässt seinen Blick ins Tal hinunterwandern, wo einzelne kleine Hütten sich in die Wiesen ducken, die Wände aus grau gewordenen Stämmen festgefügt, die Dächer mit Steinen beschwert. Der Regen der vergangenen Tage und Wochen hat das Gras sattgrün gefärbt und das nun endlich wieder hervorgekommene Sonnenlicht lässt es umso farbiger leuchten. Der Fahrer in dem gelben Passat hinter Karl scheint keinen Blick für die neue Schönheit der Landschaft zu haben. Er hat es offenbar nur darauf abgesehen, Karl auf den Fersen zu bleiben und quietscht fröhlich mit ihm durch die Serpentinen. Karls Aktenkoffer rutscht gerade zum 28. Mal von der rechten in die linke Ecke. Da leuchtet das Warnlicht auf. Ladekontrolle. Mist. Das kann nur der Keilriemen sein. Was tun? Zuerst fallen Karl natürlich die berühmten Nylonstrümpfe ein, mit denen man angeblich in Notfällen den Keilriemen ersetzen kann, aber er trägt verständlicherweise keine und handelt auch nicht mit Nylonstrümpfen, sondern mit Gardinenstoffen. Glücklicherweise ist es nur noch ein kurzes Stück bis zum höchsten Punkt des Anstiegs. Unter ihm liegt ein Dorf, groß genug, dass man erwarten kann, da eine Werkstatt zu finden. Er lässt den Wagen ohne Motorkraft in die Senke hinunterrollen. Das geht langsam. Der auffallend gelbe Kombi überholt ihn. Ein rot-gelbes Schellzeichen lässt ihn hoffen und wirklich, rechts der Straße liegt hinter der Tankstelle eine kleine Werkstatt, vor der ein Mann im Blaumann gebückt unter einer geöffneten Motorhaube hantiert. Karl lässt seinen Wagen ausrollen und kommt unweit des Handwerkers zum Stehen. Er steigt aus und grüßt: Guten Tag! Der Mann lässt ein kurzes, brummendes Geräusch hören, das Karl signalisiert, dass seine Ankunft zur Kenntnis genommen wurde. Er hält es aber nicht für nötig, den Ankömmling sein Gesicht zu zeigen. Eine Weile wartet Karl, ob der Meister sich nach seinem Begehr erkundigen wird. Als nichts dergleichen geschieht, ergreift er die Initiative und das Wort. Können Sie mir helfen? Die Warnlampe leuchtet, wahrscheinlich der Keilriemen. Als der andere immer noch nicht reagiert, fügt er verlegen hinzu. Ich muss heute noch ein ganzes Stück weiter. Wäre schlimm, wenn ich das Auto jetzt hier stehen lassen müsste. Nach einigen weiteren Augenblicken zieht der Mechaniker seinen Oberkörper unter der Kühlerhaube hervor, blickt den Vertreter freundlicher an, als sein langes Schweigen vermuten lassen konnte, und murmelt etwas, das wie »Na mal sehen« klingt. Es dauert auch nicht lange, da hat er den Fehler gefunden. Der Keilriemen ist wirklich gerissen. »Haben Sie den da?« »Ja, mal sehen, aber ein paar Minuten müsste ich noch gedulden, bin gerade noch in einer wichtigen Sache.« Nick Karl, zufrieden, dass ihm überhaupt geholfen werden kann. »Ich gehe ein bisschen im Dorf spazieren.« Der Meister hält es nicht nötig, diese Absichtserklärung zu kommentieren, beugt sich stattdessen wieder wortlos über seine Arbeit. Karl schlendert die Dorfstraße entlang, betrachtet hier ein Schaufenster, dort einen schönen Ausblick zwischen den Häusern hindurch auf die Berge und genießt den lang ersehnten Sonnenschein. In einem winzigen Lädchen, das bis unter die Decke mit Souvenirs vollgestopft ist, kauft er sich eine Zeitung, stößt beim Rausgehen an verschiedene Glöckchen, die im Türrahmen hängen, bleibt draußen stehen und überfliegt die Schlagzeilen. Dann steckt er die Zeitung in seine Jackentasche als Lektüre für den Abend im Hotel und geht weiter ins Dorf hinein. Eine riesige alte Kirche steht da, viel zu groß für das kleine Dorf. Vielleicht haben die damals auf Zuwachs gebaut oder es gingen nicht nur alle Dorfbewohner hin, sondern es strömten auch noch viele aus der weiteren Umgebung herbei. Vielleicht auch nur das bekannte Imponiergehabe der Kirche in früheren Jahrhunderten. Manchmal trifft man das ja heute noch. Ohne eine bestimmte Absicht, schon gar nicht mit irgendeiner religiösen, geht Karl hinein. Die Tür fällt hinter ihm knarrend und rumpelnd zu und er wagt ein paar Schritte in den Raum hinein. Eine dämmerige, etwas muffige Atmosphäre umfängt ihn, Bögen und Becken, Bilder und Bänke. Rechts von dem Balkon, oder hier nennt man das wohl Empore, reckt ihm ein Engel aus Gips neckisch sein nacktes Bein entgegen. Nackt ist vielleicht nicht ganz richtig, denn es liegt eine dicke Staubschicht darauf. Von Wänden und Simsen lächeln Apostel und heiligen Figuren herunter. Karl geht weiter bis zur Mitte des Raumes. Schon imposant, so ein Gebäude, auch wenn man sich heute kaum mehr vorstellen kann, wie Menschen sich darin wohlfühlen konnten. Vorn ein bunt und golden schimmernder Altar mit weit ausladenden Flügeln, Die Fülle der Bilder und Verzierungen verhindert, dass man Einzelheiten richtig sieht. Man müsste sich Zeit nehmen und man müsste Freude daran haben, sich hineinzuvertiefen. Karl hat beides nicht. An der Seite schwebt die Orgel wie ein Schwalbennest an die Mauer geklebt. Ihre Verzierungen rund um die verschiedenen Pfeifengruppen setzen sich als Gemälde auf der umgebenden Wand fort. Der Blick wird nach oben gezogen. Das Deckengewölbe ist wie ein Palast dargestellt, in dessen Mitte der Herrgott thront, ehrfurchtheischend, alt, bärtig. Unzählige überirdische oder ehemals irdische Gestalten, deren Bedeutung Karl nicht kennt, tummeln sich am blauen Gewölbe, zumeist in Farbe aufgetragen, manchmal auch in Gips, teilweise plastisch ausgeführt. Goldsterne blinken, oder sie würden es tun, wenn sie nicht verdreckt wären. Tücher flattern, Engel tanzen und musizieren. Überhaupt scheint es eher lustig als majestätisch zuzugehen da oben. Eine fremde Welt, denkt Karl, während er sich das schmerzende Genick reibt und nach Bildern in bequemerer Höhe Ausschau hält. Nicht nur, weil ein Vierteljahrtausend Kulturgeschichte uns von diesen Darstellungen trennt, sondern weil uns die religiösen Vorstellungen völlig fremd sind, mir jedenfalls. Ob diese Bilder die Frömmigkeit der Menschen damals gesteigert haben? Wissen Sie wohl, sonst hätte man die Kirche nicht so gemacht. Schwer vorstellbar heutzutage, schwer vorstellbar. Dumm waren die ja damals auch nicht. Sie werden durchaus gewusst haben, dass das da oben nicht der Herrgott persönlich war, sondern nur sein Abbild. Aber von den Abbildern kann man sicher auf die Vorstellung schließen, die die Frommen sich damals von ihrem Gott gemacht haben. Haben die wirklich geglaubt, Gott würde so über der Erde schweben, wie sein Abbild hier über den Kirchenbänken? Würde alles unter Kontrolle halten und peinlich genau darauf achten, dass keine Sünde ungestraft bleibt und dass kein seiner Schäfchen verloren geht? Schwer vorstellbar. Aber sie müssen es wohl geglaubt haben. Es gibt ja heute noch ein paar Unverbesserliche, die das glauben. Karl sehnt sich zurück ins Freie, zur Sonne, zum Anblick der Berge, weg von diesem überladenen Gemisch von pausbäckigen Himmelsvorstellungen, gipsgewordener Religiosität und golden und anschließend verstaubten Ewigkeitshoffnungen. Über dem Ausgang schweben noch einmal zwei Engel und verabschieden den Besucher mit Posaunenklang. Mit ihrem freilich unhörbaren Schmettern wollen sie auf die Botschaft aufmerksam machen, die auf dem verschlungenen und wehenden Band zwischen ihnen steht. Die Enden des Bandes verhüllen die beiden Gestalten schamhaft. Karl entziffert mühsam die alte Schrift. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr behüte deinen Ausgang, dass einem kein Gipsengel auf den Kopf fällt. Fromme, aber lächerliche Wünsche, denkt Karl. Wenn die Knechte und Mägde Ausgang hatten, mussten sie wohl behütet werden, dass sie auch zurückkamen. Und dein Eingang? Wenn ich mal eingehe, dann gehe ich ein wie eine Primel. Da brauche ich keinen, der meinen Eingang behütet. Keinen Herrn und auch sonst niemanden. Karl ärgert sich. Dass man Kulturdenkmäler erhält, ist in Ordnung. Aber das hier ist ja nicht nur ein Kulturdenkmal, sondern eine Kirche, die benutzt wird. Es muss also Leute geben, die das alles noch glauben. Ob die frommen Menschen, die wöchentlich einmal unter dieser Tür durchgehen, wirklich glauben, dass ihr Gott sie behütet? Ob sie wirklich der Überzeugung sind, dass jener bärtige Greis unter dem Dach oder jemand, der ihm ähnlich sieht, in dieser Welt irgendeinen Einfluss hat? Ob sie wirklich meinen, dass ein frommer Wunsch auf einem Spruchband über der Kirchentür oder meinetwegen auch ein Gebet ein Unglück verhindern kann? Als der Handlungsreisende zur Werkstatt kommt, ist die Reparatur bereits ausgeführt. Er bedankt sich, bezahlt und steigt ein. Schnell, um wenigstens einen Teil der verlorenen Zeit wieder einzuholen, fährt er durchs Dorf, würdigt die Kirche zur Linken nur eines kurzen Blickes und erreicht die Landstraße, die sich in Serpentinen zum Pass hinaufschlängelt. Etwa 10 Minuten braucht er bis zur Höhe. Auf der anderen Seite taucht die Straße in einen dichten Wald ein. Der Berg schiebt sich links immer dichter an die Straße heran, rechts fällt das Gelände steil ab. Karl fährt etwas schneller, als die Verhältnisse es geraten erscheinen lassen und muss darum kräftig auf die Bremse treten, als vor ihm auf der Straße ein Auto rangiert. Blöder Kerl, mitten im Wald und auf kurvenreicher Strecke zu drehen. Jetzt winkt der Mann so merkwürdig und zeigt nach vorn die Straße hinunter. Was ist denn da los? Karl fährt langsam weiter. Noch 2 Autos stehen da, ein Unfall? Karl tritt reflexartig auf die Bremse. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ist er verrückt geworden oder gibt es das wirklich, was er da sieht? Die Straße endet in einem Berg. Aber nein, sie ist von einem Berg aus Matsch und Geröll verschüttet. Ein Erdrutsch. Bei dem vielen Regen der letzten Wochen wird das ein Erdrutsch sein. Es ist wahrscheinlich gerade erst passiert, die graubraune Masse bewegt sich noch hier und da, einzelne Steinbrocken rollen oder rutschen ins Tal, aus der Masse ragen Baumstämme heraus, da senkt sich einer und gleitet anschließend polternd hinab. Karl springt aus seinem Auto und rennt näher heran. Eine Katastrophe. Der Hang links über der Straße hat auf einer Breite von vielleicht 200 Metern nachgegeben. Ein riesiges Loch zieht sich mindestens doppelt so weit den Berg hinauf, oben spitz zulaufend. Erst 20 oder 30 Meter oberhalb der Straße verwandelt sich das Loch in eine Aufschüttung. Man kann die ganze Breite des Erdrutschs auch nur übersehen, weil die Straße hier der Auskehlung des Berges folgend eine Biegung nach rechts macht oder besser gemacht hat. Aus der hässlichen, graubraunen und vor Feuchtigkeit glänzenden Masse ragen hier und da Stämme und Äste und Wurzelwerk geborstener Kiefern heraus, wie zerbrochene Lanzenschäfte aus dem toten Leib eines vorweltlichen Fabelwesens. Entsetzlich, stößt der Mann neben Karl hervor, entsetzlich, ein anderer ruft von weiter hinten, wir sollten hier weg, am Ende kommt noch mehr runter. Unwahrscheinlich, antwortet Karl, sonst wäre es bei dem Schwung gleich mit abgerutscht. Trotzdem, ruft der andere und rennt zu seinem Auto. Sirenengeheul ertönt. Haben Sie Funktelefon? Wer hat die Polizei gerufen? Der Mann neben Karl meint, Leute von da drüben auf der anderen Seite des Tals werden das beobachtet haben. Polizei und Rettungswagen fahren vor. Haben Sie gesehen, wie es runterkam? Fragt Karl. Nein, als ich kam, war es gerade passiert. Gut, dass nicht gerade einer da gefahren ist. Wer sagt denn das? Karl sieht den anderen erschrocken an und schweigend geht er zur anderen Straßenseite hinüber. Zuerst sieht er nur Erde, Geröll, Bäume, ein chaotisches Durcheinander. Er sucht etwas, das nicht dazu passt. Da entdeckt er es, gelb leuchtend, ein Auto. Wo, fragt aufgeregt ein Polizist, und da erst merkt Karl, dass er laut gesprochen hat. Da, das Gelbe, die Heckklappe eines Autos. Ich sehe es, ein gelber Passat. Der Polizist ruft laut seine Kollegen herbei, hektische Betriebsamkeit entsteht, einer funkt aus seinem Wagen, die anderen beraten sich, zwei steigen im Wald neben dem Erdrutsch hinunter, sie rutschen selbst mehr, als dass sie klettern. Karl steht still da, wie vor den Kopf geschlagen. Ein gelber Passat, das ist der, der dauernd hinter mir hergefahren war, der mich am Eingang des Dorfes überholt hat. Sein Gehirn weigert sich einige Augenblicke, den nächsten Gedankenschritt zu vollziehen. Doch er liegt so nah, dass Karl sich nicht darum herumdrücken kann. Wenn ich nicht die Panne gehabt hätte, dann läge ich jetzt da unten. Wie benommen taumelt er von der Kante zurück. Fast wäre er rückwärts gegen einen der Polizisten gestoßen. Entschuldigung, ich gehört Ihnen der Volvo da oben? Wie? Ja, Sie müssen Platz machen für die schweren Bergungsfahrzeuge, die kommen gleich. Der Beamte bekommt aber keine Antwort. Hallo, hören Sie mich? Haben Sie einen Schock? Lassen Sie sich im Rettungswagen? Nein, schon gut. Was haben Sie eben gesagt? Ihr Wagen, fahren Sie ihn bitte weg, möglichst weit. Ja. Karl steigt ein und muss zu Wenden fünfmal hin und her fahren bei einer Straßenbreite, für die sonst höchstens zweimaliges Rangieren nötig gewesen wäre. Dann fährt er langsam zurück, sehr langsam. Auf der Höhe kommt ihm der erste Bagger entgegen. Auch andere Fahrzeuge kommen, teilweise mit Blaulicht. Er nimmt das alles aber kaum wahr. Das Bild von der gelben Heckklappe, die aus dem Geröll hervorleuchtet, verbeult und mit geborstener Scheibe, lässt sich nicht wegwischen. Es überlagert alles andere, was seine Augen sehen und woran er sich vor einer halben Stunde noch gefreut hat. Das erste Bild, das sich von außen in sein Bewusstsein schiebt, ist die alte Barockkirche. Er hält unmittelbar neben dem Eingang an, obwohl dort Parkverbot ist, steigt aus, schließt sein Auto nicht ab, macht noch nicht einmal die Tür richtig zu und geht mit schweren Schritten hinein. Die Tür poltert hinter ihm zu. Unter dem Eingang dreht er sich um und liest wieder und wieder den Spruch auf dem Band zwischen den Engeln, die da oben fast unanständig fröhlich lächeln und musizieren. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Mit unsicheren Schritten geht er rückwärts in den Kirchenraum hinein, dann setzt er sich auf eine Bank und blickt hinauf zu dem verstaubten Himmelsgewölbe. Mein Gott, denkt er und merkt gar nicht, dass er dabei hörbar spricht. Irgendwie spricht er zu dem bärtigen Greis da oben, aber doch auch wieder nicht zu ihm. Zu wem denn sonst? Zu sich selbst? Du, ich? Er weiß nicht, wie man betet und will das ja eigentlich auch nicht, aber wenn man nur mein Gott sagt, dann kann das, wenn man will, als ein Gebet oder einfach als einen Ausruf des Erschreckens verstehen. Darum ist das ein gutes Wort und überhaupt ist es ein gutes Wort. Und er murmelt es immer wieder vor sich hin, erst mit zurückgeworfenem Kopf zum Gewölbe hinauf, dann nach vorn zusammengesunken mit der Stirn auf der Gesangbuchablage. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Vielleicht lese ich mal die drei Gleichnisse, die Jesus hintereinander erzählt hat und die in Lukas 15 aufgeschrieben sind, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Oder die verlorenen Söhne sind es ja eigentlich. Ein Hirt, bei Lukas steht es geschrieben, hat seine Schafe heimgetrieben. In einen Pferch sind sie getrottet, den er dann gründlich abgeschottet. Er nahm nicht an, es wird eins fehlen. Trotzdem begann er nachzuzählen. Er zählt und zählt und er erschrickt, hat noch genauer hingeblickt. Bleibt doch mal stehen, denn euer Hirt wird ja beim Zählen ganz verwirrt. Er zählt nochmal und denkt verwundert, heute Morgen waren es noch 100. Ich komme auf 99 nur. Nein, diese dumme Kreatur muss von der Herde meiner Ganzen stets eines aus der Reihe tanzen. Doch will ich schimpfen, nicht noch fluchen, ich will zurück, um es zu suchen. Hab ja die Schafe alle lieb, auch das, das in der Wüste blieb. Damit nicht noch mehr abgehauen, schließt er mit Sorgfalt seinen Zaun und lässt die Herde dann alleine, geht hin und sucht nur dieses eine. Es eilte sehr, sein Schäfchen war möglicherweise in Gefahr. Durch einen Sturz kann es in dem steilen Gebirge leicht der Tod ereilen. Wahrscheinlich hat es sich verlaufen und in der Wüste nichts zu saufen. Es liegt vielleicht von Durst umnachtet in einer Senke und verschmachtet. Vielleicht denkt unser Hirt und zittert, vielleicht hat es ein Wolf gewittert. Vielleicht ist auch ein wilder Bär schon hinter meinem Schäfchen her. Vielleicht wurde es auch unterdessen von einem Leopard gefressen. Die Angst beflügelt diesen Mann. Er rennt, bis er fast nicht mehr kann, den Weg zurück, den er genommen, als mit der Herde er gekommen. Und öfter muss, erschöpft vom Laufen, er stehen bleiben und verschnaufen. Laut ruft er, hoffend, dass sein Schaf noch nicht ein größeres Unglück traf. Horch, da, es ruft ganz in der Nähe ein ängstlich dünnes Stimmchen. Bäh. Er meint, es käme da von links, er rennt dahin, dann allerdings wird ziemlich dicht das Dorngeflecht, hier durchzukriechen geht sehr schlecht, ein neues Bäh, es kommt von vorn, es ihn kümmert Nessel nicht noch Dorn, er zwängt sich durch, trotz Hindernissen, Gewand und Haut sind bald zerrissen, was ihn jedoch nur wenig kümmert, ihm ist, als ob was Weißes schimmert da, woher auch das Blöken kam, er jubelt laut, es ist sein Lamm. Voll Freude, aber mit Bedacht, hat er das Schäfchen freigemacht von dem Gestrüpp, in dem verfangen das arme Tier hat festgehangen. Er zwängt sich durchs Gestrüpp zurück, hebt hoch dabei das Tier voll Glück, um es nicht den Dornen auszusetzen und so noch weiter zu verletzen, zum Weg, wo er es tief bewegt auf seine starken Schultern legt. Das Schaf, obwohl nicht mehr gefangen, es blökt noch immer voller Bangen, sein lammes Herz ist tief erschüttert, sodass es ängstlich blickt und zittert. Dann aber, nach nur kurzer Zeit, die Angst weicht der Geborgenheit. Der Hirte geht nun ohne Hast den Weg zurück mit seiner Last. Vom Himmel fällt die Abendkühle, warm aber sind des Lamms Gefühle. Vor Ankunft bei den anderen Schafen ist es beruhigt eingeschlafen. Der Hirte aber schläft nicht ein, er möchte, dass sich alle freuen mit ihm, die lieben Anverwandten, die Nachbarn, Freunde und Bekannten. Er jubelt allen in die Ohren, denkt euch, mein Schäfchen war verloren, jetzt aber ist es wieder hier, frisch und gesund, freut euch mit mir. Dies Gleichnis von dem guten Hirten, der nach dem Schaf sucht, dem Verirrten, hat Jesus sich einst ausgedacht. Und dabei hat er klargemacht, wie bei des Hirten Freudentrubel, so ist im Himmel lauter Jubel bei Gott und seiner Engelschar, wenn einer, der verloren war, des Hirtenstimme nicht gehört, wenn der ist endlich umgekehrt und heimgekehrt ins Vaterhaus, das löst im Himmel Jubel aus. Sie wollte ihre Kette tragen nur an besonderen Feiertagen. Ein Brautschmuck war es eigentlich, denn damals sie voll Freude sich und Stolz um ihren Hals gehangen, als sie zum Hochzeitsfest gegangen. Als Schmuck und Wertanlage noch waren Silbermünzen mit einem Loch ganz einfach aufgefädelt, nur auf einer festen Leinenschnur. Doch wie das Unglück es dann wollte, es riss die Schnur. Das Silber rollte in alle Winkel, alle Ecken, als wollte es boshaft sich verstecken. Oh nein, hat diese Frau geschrien und lag sogleich auf ihren Knien, um teils mit Fingern, teils mit Besen die Münzen wieder aufzulesen. So unterm Tisch und unter Bänken, auch unterm Bett und hinter Schränken, bei diesem Möbel, jenem Ding, fand sie so manchen Silberling. Sie legte sie zurecht und zählte und sah mit Schrecken, einer fehlte. Sie suchte weiter, kroch nun auch an manchen Stellen auf dem Bauch. Sie trug den Teppich vor das Haus, doch keine Münze fiel heraus. Nicht dreckig war es und unbequem, der Boden war ja nur aus Lehm. Sie dachte, kriechend so auf Erden, hier müsste mal gesäubert werden. Fand hinter Truhe oder Kiste auch manches, was sie lang vermisste. Nur ihre Münze fand sie nicht. Und sie entzündete ein Licht, um manchen Winkel auszuleuchten, den Mob und Besen nie erreichten. Doch nein, die Münze war nicht da. Die Ärmste war den Tränen nah. Doch da entdeckt sie, Gott sei Dank, ganz hinten unterm Küchenschrank ein Loch, das Mäuse oder Ratten wohl heimlich dort gegraben hatten, um sich gelegentlich verstohlen, hier manchen Speiserest zu holen. Da blinkte es im Licht der Kerzen. Tatsächlich poolt mit frohem Herzen sie ihren Schatz aus diesem Loch, kam staubig, aber glücklich hoch und legt die Münze zu dem Rest. Dann, weil sich nicht verschweigen lässt, was glücklich macht uns ganz tief innen, sie rannte zu den Nachbarinnen. Mit ungezähmtem Redeschwall berichtete sie überall, die Hochzeitskette ist zerrissen, das Geldstück musste ich vermissen, die anderen hatte ich bald gefunden, doch dieses eine blieb verschwunden. Ich habe überall gesucht, wir sind nun mal nicht so betucht, dass mir mein Mann könnte ohne Bedenken gleich eine neue Kette schenken. Auch ist ja dieses Stück durchdrungen von köstlichen Erinnerungen, so war die Kette nicht zu tragen, was würde wohl mein Gatte sagen? Doch da, zum guten Schlusse, als ich resigniert mit Kloß im Hals schon im Begriff war aufzustecken, da konnte ich das Ding entdecken. Jetzt ist die Kette wieder voll, freut euch mit mir, ist das nicht toll? So ist's, hat Jesus einst gelehrt, wenn sich ein Mensch von Gott abkehrt und lebt nun fern von ihm, versteckt, fast unerreichbar und verdreckt. Wenn der sich aber finden lässt, im Himmel gibt's ein Freudenfest, ein Händeklatschen, Musizieren, ein Lachen, Singen, Jubilieren, ein Jauchzen, Tanzen auch zugleich, bis in den weiten Himmelreich der letzte Engel hat's vernommen, ein Sünder ist nach Haus gekommen. Kennt ihr das Gleichnis über jene verschiedenen verlorenen Söhne, wovon der Ältere wunderbar treu, fleißig und gehorsam war, der andere deutlich unterschieden, aufmüpfig, faul und unzufrieden? Der nun mit seinem frechen Sinn trat keck vor seinen Vater hin und sprach, ich werde bei deinem Sterben einen Teil von deinem Gelde erben. Du bist zwar immer noch am Leben, doch sollst du es mir heute schon geben. Es steht mir zu, drum gib es her, mir stinkt's, ich bleibe hier nicht mehr. Worauf ihm der, wenn auch betrübt, ein stattliches Vermögen gibt. Er denkt, der bleibt nicht unter Zwang. So geht das Schicksal seinen Gang. Vielleicht wird ihn das Leben lehren, voll Reue wieder heimzukehren. Mit so viel schönem Silbergeld dachte sich der Sohn, was kostet die Welt? Er packte seine sieben Sachen, um froh sich auf den Weg zu machen. Wohin? Er ließ sich einfach treiben, er wollte nirgends lange bleiben, schon gar nicht hier. So trieb es ihn allmählich fort nach Süden hin, wo er in einem fernen Land auch Freundinnen und Freunde fand. Mit denen hat er reichlich Spaß, solange er noch Geld besaß. Doch Spaß und auch die Freundschaft schwand proportional zum Kontostand. Der Beutel wurde langsam leer und schließlich hatte gar nichts mehr. Die Freunde haben ihn verlassen, es gab ja nun nichts mehr zu prassen. So viel er auch zunächst besessen, nun musste er betteln um sein Essen. Gerade jetzt stürzt eine Dürre diese Region in eine Wirtschaftskrise. Da ist, das leuchtet jedem ein, besonders schwierig, arm zu sein. Er hungerte ganz fürchterlich. Ein reicher Mann erbarmte sich, einen Minijob ihm anzubieten. Er sollte ihm die Säue hüten. So sehen wir ihn zwischen Schweinen im Schlamme sitzend, leise weinen. Wie war er einst voll Lebenslust, jetzt nur voll Jammer, Leid und Frust. Vorbei sind Lachen, Feste, Spaß. Er sehnt sich nach dem Schweinefraß vor lauter Hunger, billigen Schoten, doch die zu essen ist verboten. Er kann es in den Magen kriegen und Geld und Kraft und Stolz versiegen. Da fing er an, in sich zu gehen. Wie war's bei meinem Vater schön? Zwar gab's da manche Last zu tragen, doch immerhin mit vollem Magen. Zu manchem Knecht mit Tageslohn geht's besser da als mir, dem Sohn. Ich lag verkehrt, ich sehe es ein. Vielleicht wird Vater mir verzeihen und wird mich dann zu Hause weiter beschäftigen als Fronarbeiter. Als er nach langer Wanderschaft zerlumpt, am Ende seiner Kraft, dem heimatlichen Hof kam nah, der Vater ihn von Weitem sah. Er lief voll Freude zu ihm hin und drückt ihn an sich, küsste ihn und nahm ihn auf mit offenen Armen voll Vaterliebe und Erbarmen. Der Heimgekehrte, so umschlungen, der stammelte Entschuldigungen. Ich habe gesündigt, ich sehe es ein, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Der Vater schleppte ihn ins Haus und rief ein großes Feiern aus. Er ließ sofort das Mastkalb schlachten, was seine Knechte auch gleich machten, hat seine Lumpen dünn, verdreckt, gleich in den Küchenherd gesteckt. Gewaschen stand der Sohn bald da in einer edlen Tunika und mit Sandalen an den Füßen, als müsste er für gar nichts büßen. Die Liebe noch viel weiter ging, er gab ihm den Familienring, er wies ihm so die Sohnesehre, als wenn rein nichts gewesen wäre. Inzwischen war der Mastkalbbraten schön knusprig braun und gut geraten, es floss der Wein, es klangen wieder die alten Volks- und Wanderlieder, die Tenne war voll Kerzenglanz, voll Bratenduft und Bauerntanz. Der ältere Sohn war nicht anwesend. Er hatte, fleißig Fallobst lesend, weit weg vom Hof den Tag verbracht. Jetzt kommt er heim, es ist bald Nacht. Da hört er ungewohnte Klänge, Gelächter, Jubeln und Gesänge. Auch liegt ein zarter Bratenduft, als er herankommt in der Luft. Da fragt er einen alten Knecht, der gerade vorbeikommt, hör ich recht, da singen sie, was soll denn das? Wird da gefeiert, aber was? Der Knecht erklärt ihm, was geschah, sein Bruder sei nun wieder da. Der Vater freue sich so sehr der unverhofften Wiederkehr. Dann hat der Knecht ihn stehen lassen, um ja vom Fest nichts zu verpassen. Der Sohn ist wie vor den Kopf geschlagen, der Ärger schlägt ihm auf den Magen und auf der Leber läuft eine Laus. Da kommt sein Vater zu ihm raus. Mein lieber Sohn, da bist du ja. Dein Bruder ist nun wieder da, trotz seiner Schuld ist er mir teuer. Das ist der Grund für diese Feier. Komm, freue dich mit ihm und mir. Dem Kerl gibst du ein Fest? Wofür? Dafür, dass er dein Geld genommen und in der Welt herumgekommen? Dass er uns hier im Stich gelassen, das Geld mit Huren und mit Prassen in seinem Leichtsinn durchgebracht? Was habe ich nur verkehrt gemacht, dass du mich nie ein frohes Fest mit meinen Freunden feiern lässt? Was falsch dir, fleißig wie die Bienen, in Treue jahrelang zu dienen? Hätte ich, statt dir das Korn zu mähen, statt dir zu pflanzen und zu säen, zu pflügen, deine Ackerschollen bei fremden Weibern liegen sollen? So schreit der Sohn und schäumt vor Wut. Der Vater sagt, nein, es war gut, dass du gewirkt mit Fleiß und Treue seit Jahren, Tag für Tag aufs Neue. Dein Korn, dein Acker war es wert, weil mein Besitz auch dir gehört. Hast du dein Werk zu Hause bereut? Die Zeit, wie aller Menschen Zeit, war sicherlich voll Wohl und Wehe. Doch warst du stets in meiner Nähe. Du hattest besser es als er. Drum komm und ärgere dich nicht mehr. Im Gegenteil, du sollst dich freuen. Dein Bruder sah den Irrweg ein und wer das tut, der kann gesunden. Er war verloren, ist gefunden. Und darum freue ich mich unbändig. Tot war er und ist nun lebendig. Was man aus der Geschichte lernt, tot ist, wer sich von Gott entfernt. Doch wer von Unglauben und von Sünden sich abkehrt, kann nach Hause finden. Gott nimmt ihn mit Erbarmen an. Wer meint, er hätte stets recht getan und umkehrt, die erübrigt sich. Ein solcher Mensch hat weder sich noch Gottes Wesen je verstanden, noch andere, die zum Vater fanden. Jetzt nochmal eine Prosageschichte. Wie lange haben wir Zeit heute Abend? Gut. Also wenn die ersten gehen, sagen wir mal, wenn so 20 gegangen sind, höre ich auf. Ja? Gut. Ein Spötter hatte einmal behauptet, Otto Nebeling sei ein Beispiel dafür, wie die Arbeit auf einen Menschen abfärbe. Weil er jahrzehntelang bei der Kommunalverwaltung in einer gewissen Nähe zum Katasteramt gearbeitet und dort mit Immobilien zu tun hatte, sei er selbst immobil unbeweglich geworden. Aber das war, wie gesagt, nur ein Scherz, denn Otto Nebeling war seinem Wesen nach schon immer etwas unflexibel gewesen und jeder, der ihn kannte, wusste das. Niemand, einschließlich seiner Frau und seiner klugen Tochter, die darunter litt, niemand erwartete noch eine Änderung. Alle nahmen an, bis zu seinem Lebensabend würde das Dasein von Otto Nebeling im Wesentlichen aus Büroarbeit und Fernsehen bestehen. Sie sollten sich irren. Die Umwälzung setzte ein, als Otto zufällig während eines Urlaubs im Schwarzwald mit einem pensionierten Studienrat ins Gespräch kam, dessen Name ihm später wieder entfiel. Unauslöschlich blieb ihm aber im Gedächtnis, was dieser Herr über seinen Ottos Namen gesagt hatte. Wenn er Nebeling heiße, sei er sicher mit den Nibelungen verwandt, jenen tragischen Helden aus der Siegfriedsage. Dieser Gedanke setzte bei Otto Gefühle frei, von denen er bis dahin gar nicht gewusst hatte, dass er ihrer fähig war. Er gab Impulse, weckte ein Engagement, das verschüttet war, seit sein Vater ihm als 13-Jährigem seine Idee, ein Baumhaus zu bauen, als Blödsinn ausgeredet hatte. Und das war nun schon fast 30 Jahre her. Otto besorgte sich Literatur über das Mittelalter im Allgemeinen und die Burgunder im Besonderen. Schon allein dafür entwickelte er einen Eifer, der seine Familie verblüffte. Im Lauf der folgenden Wochen, Monate und Jahre wurde Otto Nebeling zu einem Fachmann für das Ritterwesen und den Minnegesang, für frühmittelalterliche Waffentechnik und Sozialbeziehungen, für die Geschichte dieses Landes von der Völkerwanderung bis zur Gotik. Es sprach sich in den Kreisen ähnlich Interessierte herum, welche Kenntnisse Otto besaß, und er wurde sogar zweimal als Referent in einen lokalen Geschichtsverein eingeladen. In dem einen Fall bereitete er sich wochenlang vor, um in einem Dorf im Odenwald vor 7 Zuhörern über die verschiedenen Theorien zu sprechen, wo jene Quelle gesprudelt haben mochte, an der Hagen Siegfried erschlug. Im anderen Fall referierte er in einem unbedeutenden Ort unweit von Passau vor 11 Zuhörern über den Weg, den die Nibelungen entlang der Donau genommen haben könnten. Wie viele ihm zuhörten, war ihm egal. Welchen Aufwand er treiben musste, war unwichtig. Wenn er sprach, konnte er die Gegenwart völlig vergessen. Er tauchte geradezu ein in jene alte Zeit und ihre Denkweise. Wohl war ihm klar, wenn man ihn danach fragte, dass er im 20. Jahrhundert lebte, aber man musste ihn schon danach fragen. In seinen Gedanken und mehr noch in seinen Gefühlen ritt er mit den Recken der Vergangenheit durch die dunklen Wälder und hörte deren geheimnisvolles Raunen und das Klirren und Klappern von Waffen und Rüstungen. Er war einer von ihnen. Und das war er ja auch wirklich, oder nicht? Ein leider etwas zu spät geborener Degen vom Stamme der Nibelungen. Ottos Frau war zwar, welch ein Glücksfall, auf den Namen Kunigunde getauft, konnte aber dessen ungeachtet die Interessen ihres Mannes nicht so nachvollziehen, wie er sich das gewünscht hätte. Nebelings gemeinsame Tochter war inzwischen zum Studium außer Haus. Sie hieß Anna, als sie geboren wurde und diesen Namen bekam, hatte Otto noch keine Ahnung von der Faszination des frühen Mittelalters gehabt. Sie war kirchlich engagiert, wofür Otto wenig Verständnis zeigte. Allerdings bescherte ihn diese Tatsache das eine oder andere über alltägliches hinausgehende Gesprächsthema, so etwa die Bedeutung des Klosterwesens für die althochdeutsche Literatur oder die Architektur romanischer Kirchenbauten am Beispiel des Doms zu Worms. Eines Tages kam Otto in heller Aufregung von der Arbeit nach Hause und erzählte seiner Frau atemlos, er wolle eine Burg kaufen. Die Vielgeprüfte dachte, er sei nun völlig übergeschnappt und starrte ihn mit offenem Mund entsetzt an. Otto drängte sie, sich zu setzen und berichtete. Durch seine Arbeit war ihm bekannt geworden, dass in einem Nachbarort ein Gelände zum Verkauf angeboten wurde, auf dem früher eine kleine Burg gestanden hatte. Im Zuge seiner Forschungen war Otto natürlich früher schon da gewesen und kannte die Ruine. Sie bestand aus dem Fundament eines runden Bergfrieds, der an seiner besterhaltenen Stelle nicht ganz Mannshöhe erreichte. Daneben schloss sich ein ehemaliger Palas an, von dem noch ein im Durchschnitt kniehohes Mäuerchen übrig war. Aber das ist doch keine Burg, sagte Kunigunde, die diese spärlichen Reste ehemaliger Ritterpracht von Spaziergängen kannte. Nein, gab Otto zu, es ist nur eine Ruine, aber immerhin und eine richtige, gut erhaltene Burg würde ich mir wohl nicht leisten können. Kannst du dir denn die Ruine leisten? Fragte seine Frau. Otto nickte eifrig, sie ist spottbillig. Ich habe mit dem Besitzer telefoniert. Weißt du, man kann mit dem Gelände nichts anfangen. Um da Wohnhäuser zu bauen, ist es zu abgelegen. Kein Anschluss an Strom, Wasser und Kanal. Auch die Topografie ist dafür ungeeignet. Und um es landwirtschaftlich zu nutzen, liegen zu viele Steine herum. Das wäre auch nicht einfach, weil das Denkmalschutzamt erst gefragt werden müsste. Das hat aber einem Verkauf zugestimmt, weil eine Restaurierung der Ruinen wegen der geringen Bestände alter Bausubstanz nicht ins Auge gefasst wird. Mit anderen Worten, man kann nichts damit anfangen. Richtig, darum ist es ja so billig. Behutsam äußerte Kunigunde die naheliegende Frage, und was willst du damit, Otto? Der aber fand die Frage überhaupt nicht naheliegend, sondern im Gegenteil abwegig, absurd geradezu. Er starrte seine Frau nur schweigend an, als weigerte er sich zu glauben, dass sie diese Frage ernst meinte. Kunigunde, stieß er endlich hervor, eine Burg, stell dir doch mal vor, wir haben unsere eigene Burg, eine richtige Burg, eine Ruine, ja, eine Ruine, aber immerhin eine richtige Ruine. Kurz, Otto kaufte die richtige Ruine. Er steckte sein Erspartes hinein und brauchte dann nur noch einen ganz kleinen Kredit aufzunehmen. Eines Sonntags führte er seine Frau und seine Tochter, die gerade zu Besuch war, auf seinen neuen Besitz, als wäre es der zurückeroberte Stammsitz seines Geschlechtes. Sie parkten unter dem Hügel, ein kalter Wind jagte graue Wolkenfetzen über den Himmel. Mit strahlenden Augen und geschwellter Brust stieg Otto seiner Sippe voran den Hügel hinauf. Wie ein Burgherr, aber was heißt hier wie, er war ja einer, trat er in den Palast oder auf das mit Unkraut überwucherte Gelände, auf dem er früher einmal gewesen war. Erinnert das nicht an die große Zeit des heldenhaften Rittertums, an Minnesänger und unsere Vorfahren, die Nibelungen? Fragte Otto verklärt. Mich erinnert's an Dornröschen, antwortete Tochter Anna und trat vorsichtig einen Dornzweig nieder, damit der ihr nicht die Strümpfe zerriss. Ich sehe König Gunther, den wackeren Gernot und den jungen Giselher auf der Zinne stehen und ins Land hinaus. Vorsicht, unterbrach ihn seine Frau, diesen Mauerwinkel müssen wohl Spaziergänger für ihr Geschäft benutzt haben. Otto ging hinüber zum Rest des Bergfrieds, kletterte hinauf und stand dort oben lange still, wie eine letzte Säule, die von verschwundener Pracht zeugt, genoss den Augenblick und die Stimmung, die die rasch dahinsegelnden, bizarren Wolkengebilde schufen. Schließlich brachte er leise hervor, es ist großartig. Was? Fragte Kunigunde. Ich spüre den Atem der Geschichte wehen, murmelte Otto. Ach, der ist das, meinte Otto und verschränkte fröstelnd die Arme über ihrem Anorak. In der folgenden Zeit war Otto oft oben auf seiner Burg, freilich meistens allein, denn seine Frau wusste nicht, was sie dort sollte. Sie versprach ihm nur, wenn es im Sommer warm sei, ihn mal mit einem Buch oder einem Strickzeug zu begleiten, wenn er ihr einen Gartenstuhl mitnehme. Otto rodete das Gelände nach und nach von dem wild wuchernden Pflanzenbewuchs. Lose herumliegende Steine sammelte er zunächst auf einem Haufen, später wollte er sie katalogisieren. Dann besorgte er sich beim Baumarkt Fertigmörtel und begann die Oberkanten der Mauerreste zu sichern, damit sie nicht durch Wasser und Frost noch mehr verfielen. So hätte bis in ferne Zukunft die Reise in die Vergangenheit weitergehen können, wenn nicht ein trauriges Ereignis eingetreten wäre. Ottos Chef ließ ihn eines Tages kommen, bot ihm einen Stuhl an, was auf eine ernsthafte Angelegenheit schließen ließ, und begann umständlich von der Finanznot der Kommunen zu reden. Während er redete, hatte Otto, da er ja im Prinzip nichts Neues erfuhr, Gelegenheit, über den eigentlichen Sinn dieses Gespräches nachzudenken. Das war vielleicht auch beabsichtigt. Jedenfalls wusste Otto es bereits, ehe der Chef es schließlich aussprach. Er sollte entlassen werden. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass für Otto eine Welt zusammenbrach. Seine eigentliche Welt war zwar, wenn man es genau nahm, schon vor einem Jahrtausend zusammengebrochen und lebte nun gerade darum unzerbrechlich in ihm weiter. Aber auf dem Heimweg ging es ihm immer wieder durch den Kopf, sie wollen mich nicht, sie brauchen mich nicht. Was ist das für eine Zeit, in der ein waffenfähiger Degen das Schwert aus der Hand legen soll, nur weil genug Vasallen da sind? Ausgerechnet mich, den Mann aus dem edlen Stamm der Nibelungen, schicken sie zum Tross. Die Frage, was das alles wirtschaftlich bedeuten musste, kam ihm erst, als seine Frau ihn darauf brachte. Jammernd und die Tränen aufgelöst, begann sie zu rechnen und noch einmal zu rechnen und schließlich ihrem Mann Vorwürfe zu machen, dass er in so einer krisenhaften Zeit auch noch so viel Geld für das dämliche alte Gemäuer ausgegeben habe. Otto schlug die Tür zu und setzte sich ins Auto. Das Ziel war klar. Wenn er sich vorstellte, er hätte jetzt seine Burg nicht, wie sollte er das aushalten? Er würde ins Bodenlose fallen. Aber in seiner Burg war er immer geborgen, die unzerstörbare Welt des Heldenmutes, der Vasallentreue und der edlen Minne waren ihm Wehr und Waffen gegen die Widrigkeiten des modernen Lebens. Aber seltsam, auch in seiner Festung wurde er diesmal die Sorgen nicht los. 2 Stunden saß er auf der frisch verspachtelten Mauerkrone und schaute in die Weite, aber Trost fand er nicht. Noch arbeitete Otto ja, aber nichts war mehr wie früher. Er verfiel zusehends. Kunigunde bemerkte es mit Schrecken und fasste einen Entschluss, den man ihr hoch anrechnen muss. Sie jammerte nicht mehr, sondern versuchte, ihren Gatten aufzurichten. Aber auch damit erreichte sie ihn nicht. Sie wusste nicht, sich nicht anders zu helfen, als ihre Tochter herbeizubitten. Auf sie würde Otto vielleicht hören. So kam es, dass eines Tages, es war Juni und die Sonne schien, Vater und Tochter nebeneinander auf der Mauer des ehemaligen Wehrturms saßen und sich lange unterhielten. Anna meinte, sagst du nicht immer, du seist ein Spross der heldenhaften Nibelungen? Wo bleibt dein Heldenmut? Ach Kind, antwortete Otto schleppend, hast du wirklich so wenig von dem Heldenmut der Nibelungen verstanden? Sie waren dem Untergang geweiht, sie wussten das oder ahnten es zumindest, und doch sind sie diesen Weg bis an Etzels Hof gezogen in den heldenhaften Tod. Wahre Helden sind nicht nur die ewig Siegreichen, auch wer sehenden Auges dem Verderben entgegengeht, ohne zu zittern, auch der ist ein Held. Was redest du da, Vater, als wenn dein Untergang beschlossen wäre? Außerdem machst du nicht gerade den Eindruck, du gingst der letzten Schlacht heldenmütig entgegen. Wieso nicht? Du kämpfst nicht, du lässt dich hängen. Otto sackte noch mehr in sich zusammen und murmelte, das sagt eine Tochter ihrem Vater, eine Nibelungentochter. Anna legte die Hand auf seinen Arm, dann flüsterte er, aber du hast wohl recht, Anna, die Helden von damals geben mir keine Kraft. Im Gegenteil, vielleicht, ich habe lange darüber nachgedacht, weißt du, vielleicht versetze ich mich nur darum in jene Helden, weil ich keiner bin. Aber Vater, doch, als Gunther der Nibelunge habe ich mich immer stärker gefühlt, denn als Otto Nebeling. Ich sage doch, Vater, du solltest an Christus glauben, dann wäre, was ist denn da für ein Unterschied, Anna? Was mir das Mittelalter bedeutet, bedeutet dir das Altertum? Was soll daran besser sein, wenn es mir nicht hilft, dass ich mich mit den alten Helden identifiziere? Was sollte es mir dann helfen, mich mit Jesus und den Aposteln zu identifizieren? Die waren noch nicht mal Helden und ihre Zeit ist doppelt so lange vorbei. Ach, Vater, was hast du für ein völlig falsches Verständnis? Mein Glaube besteht doch nicht darin, dass ich mich in die biblischen Geschichten hineinversetze, wie du in die mittelalterlichen, sondern, dass ich heute mit Christus lebe. Nicht ich bin bei ihm in der damaligen Welt, sondern er ist bei mir in der heutigen. Einige Zeit schaute Otto Nebeling schweigend seine Tochter an, ungläubig erst, dann mehr und mehr begreifend, ja staunend. Freude und Skepsis schien in ihm eine Schlacht auszufechten. Das Schwerterblitzen spiegelte sich in seinen Augen. Anna tat gut daran, nicht mit weiteren Worten einzugreifen. Am nächsten Morgen stand Otto Nebeling auf dem Flur, der zum Büro seines Chefs führte. Also gut, du unsichtbarer König, flüsterte er leise. Hier spricht dein neuer Vasall. Wenn es stimmt, dass du da bist, dann zieh voraus in den Kampf, wie es ein guter Herzog tut. Ich bin gleich hinter dir. Mein Schwert sei dein Schwert. Otto ging mit festen Schritten auf die Tür zu, klopfte, hielt einen Moment inne und flüsterte Amen. Es erklang im gleichen Augenblick wie das Herein. Ach, gut, dass Sie gerade kommen, Herr Nebeling, begrüßte ihn der Chef. Ich wollte Sie schon rufen. Gestern Abend ließ mich Frau Zehntmeier wissen, dass sie im Winter in Mutterschaftsurlaub geht. Die Arbeit muss ja nun gemacht werden, also das mit ihrer Kündigung erübrigt sich vorläufig wenigstens. Was später wird, werden wir dann sehen. Als Otto wieder in sein Büro zurückging, flüsterte er, Der erste Waffengang in deiner Gefolgschaft war ein großer Sieg, Herr. Ob das so weitergeht? Aber ein edler Gefolgsmann ist seinem Herzog ja nicht nur beim Siegen treu, sondern gerade bei Niederlagen. Ich werde wohl in Zukunft dein Wappen tragen und dir Treue schwören, echte Nibelungentreue.